Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Ronnie O'Sullivan gewinnt zum vierten Mal hintereinander das Shanghai Masters. Er ist seit 750 Matches ungeschlagen in Shanghai. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Kati ist im Urlaub, deswegen darf ich wieder übernehmen. Und wir wünschen Kati erstmal auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Sie hat wahrscheinlich das Finale nicht gesehen. Aber bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, müssen wir natürlich ein kleines bisschen dann auch noch über die Halbfinals sprechen. Wir sprechen gleich dann auch noch und wir würdigen gleich auch noch Ronnie O'Sullivan in all seiner Opulenz. Aber wir wollen natürlich auf das Sportliche zu sprechen kommen. Und das sah zwei Halbfinals vor, die beide sehr, sehr gut waren, können wir sagen. Ne? Und Ronnie O'Sullivan gewann im Halbfinale gegen Mark Selby. Und du hast mir zwischendurch geschrieben, Ronnie entdeckt seinen inneren John Higgins.
Ja, das ist so eine Sache, die sich durch das ganze Turnier so ein bisschen zieht. Werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn es ums Finale geht. Aber irgendwie war Ronnie O'Sullivan die gesamte Woche über der, der in seinen Matches die knappen Frames gewonnen hat, die Frames von hinten kommend geholt hat, nicht immer die hochklassigsten High Breaks gespielt hat, sondern teilweise sich die Frames erkämpft hat. Und das ist etwas, das kenne ich so unbedingt jetzt von Ronnie O'Sullivan nicht, aber der scheint so ein bisschen Fable zu haben für Shanghai. Hat sich ja heftig beschwert über sein eigenes Spiel, wie kacke das doch die ganzen letzten Monate und überhaupt auch diese Woche ist. Also wenn man dann mal eben 210.000 Pfund einsackt in Shanghai, dann kann das Spiel nicht so schlecht sein. Und das war es auch gegen Mark Selby nicht. Obwohl Mark Selby gut dagegen gehalten hat, aber wie bereits gesagt, durchs gesamte Match zog sich dann auch, dass Ronnie O'Sullivan die knappen Frames holte. Vor allem in der zweiten Session, da gab es zwei Frames, die Mark Selby bitterböse noch verloren hat. Das war Frame 12, obwohl er schon eine 54 vorgelegt hat. Und das war Frame 65, in dem Mark Selby dann nicht nur den Frameball verschossen hat, eine relativ machbare, ich glaube pinke war es, auf die Ecktasche verschossen und Ronnie O'Sullivan das mit einer glänzenden 66er Clearance abgeräumt hat. Und die letzten drei Frames waren dann relativ klar. Auch wieder zwei Centuries darunter, insgesamt sogar drei im Match. Also sehr starker Auftritt von Ronnie O'Sullivan und ja, Mark Selby muss sich da so ein bisschen fragen, warum da so viele Fehler dann am Ende des Matches waren.
Es war übrigens Frame 14 und nicht Frame 65, aber das müssen wir einmal gerade drüber sprechen. Diese beiden Frames, die er geklaut hat, die Ronnie O'Sullivan geklaut hat, das sind Dinge, die wir so in der Vergangenheit nicht immer so gesehen haben und von ihm gesehen haben. Er ist ja auch gerne einer mal der gewesen, der, falls er nur einen Snooker braucht, trotzdem den Frame abgegeben hat, der dann auch schon zwischendurch darauf hingewiesen worden ist, Ronnie, du kannst den Frame noch gewinnen ohne Snooker, du solltest jetzt weiterspielen und so weiter. Wie er das hier umgedreht hat, diese beiden Frames dann, das waren ja am Ende die entscheidenden Frames und gerade dieser Frame 14, wo er die 66 gespielt hat, das hat ja Mark Selby an auch so ein kleines bisschen ja, den Wind aus den Segeln genommen.
Habe ich Frame 65
gesagt? Du hast Frame 65
gut,
gesagt.
Ja, dann gefühlt war es Frame 65. Musste ich für Ronnie O'Sullivan gegen Mark Selby ja immer so anfühlen, gegen den Torturer. Aber er hat Mark Selby dann halt selber getortured in diesen Momenten. Und das war ein Stich ins Herz von Mark Selby, denn der war in dieser Phase ja durchaus der bessere Spieler. Gerade aus der ersten Session hätte Mark Selby ja auch mit einer deutlich höheren Führung rausgehen können. Da waren sehr viel, was dabei O'Sullivan noch schief gelaufen war, auch wenn der eine 113 gespielt hat, aber das war das einzige hohe Break in der ersten Session von O'Sullivan. Ansonsten lief da sehr wenig zusammen, aber auch in dieser Phase hat er schon sich die Frames dann über den Kampf geholt. Und das ist durchaus was man bei Ronnie O'Sullivan, du hast ja auch gesagt, nicht so kennt aus seinen Matches. Und das hat ihn gegen John Higgins schon ausgezeichnet, gerade zu Beginn des Matches, als beim Schotten im Viertelfinale er zwar ja 2-5 hinten lag, aber es stand zum Mid-Session-Interval 2-2. Und auch das war schon eine kämpferisch enorm gute Leistung von Ronnie O'Sullivan, bei dem dann in dieser Woche halt so ein bisschen was von allem dabei war. Und dass er das am Ende dann so gut durchgezogen hat gegen Mark Selby, zeigt ja dann auch ein Stück weit, dass er dann doch wieder da ist, nachdem er ja doch für seine Verhältnisse eine sehr schwache Saison hatte. Und für Mark Selby ist es sicherlich eine etwas ungewohntere Niederlage, so ein bisschen auch mit den eigenen Mitteln geschlagen worden zu sein.
mit den eigenen Mitteln geschlagen worden ist auch Neil Robertson im zweiten Halbfinale gegen Luca Brissell. Luca Brissell, den man nach seinem Weltmeistertitel dieses Jahr wohl dann auch verziehen hätte, hätte er hier in Shanghai nicht so richtig gut gespielt. Aber er ist wieder komplett drauf auf seinem Level, was er dann auch während der WM hatte. Was ich ja nach wie vor irritierend finde, gebe ich ganz offen zu, mit welcher Rücksichtslosigkeit er zwischendurch spielt. Ihm ist das, man hat immer das Gefühl, es ist ihm komplett egal, was da jetzt passiert. Wenn er Fehler macht, sind es halt Fehler. Wenn die Bälle fallen, dann fallen sie und dann ist es aber gut. Ich habe nie das Gefühl, dass er wirklich groß diese Konsequenzen fürchtet des Spiels, was er da tätigt.
Ja, vor allem, was mich bei Luca Brissell so wundert oder so beeindruckt in der letzten Zeit, ist ja seine veränderte Einstellung zu längeren Distanzen. Und jetzt gar nicht unbedingt seine Einstellung, dass er das nicht mag, sondern wie gut er damit zurechtkommt. Das hat er bei der WM ja schon gesagt, dass er das eigentlich total hasst. Er will nicht über mehrere Sessions oder geschweige denn noch schlimmer über mehrere Tage spielen gegen irgendjemanden. Und bei der WM hat es ihn dann überhaupt nicht gestört, von wegen, er ist da von einem Comeback zum nächsten gerannt und am Ende ja auch hochverdient Weltmeister geworden. Und genau das Gleiche hat er in dieser Woche auch wieder gemacht und sich von Match zu Match dann auch gesteigert. Das begann noch etwas verhalten beim 6:4 gegen Mark Williams, dann, naja, das gegen Robert Milkins war dann eine gute Endphase von ihm. Und gegen Neil Robertson war das dann wirklich teilweise sehr, sehr hochklassig. Luca Brissell hat immer noch so ein bisschen das Problem, dass sein Breakbuilding oft sehr abenteuerlich aussieht, weil er sich so oft mit genialen Bällen retten muss, was auf so ein bisschen auf katastrophales Stellungsspiel bei ihm hindeutet. Aber wer so ein Lochspiel hat, der braucht dann, wer braucht dann Stellung, wenn man so eine Bälle lochen kann? Und genau das Gleiche hätte man ja eigentlich so auch mal ab und an von Neil Robertson denken können, der ja immer noch als wohl der beste Spieler, was langen Einsteiger angeht, gilt, aber in der letzten Zeit auch sehr anfällig ist, gerade im taktischen Bereich und gerade was so ungewohnte Fehlerquoten angeht. Und das hat der Australier dann halt auch gegen Luca Brissell wieder gezeigt, der das Match sehr gut im Griff hatte, sich eine relativ frühe 3-0-Führung rausgearbeitet hat und die dann letztendlich auch sehr souverän verwaltet hat bis zum Ende. Also war insgesamt ein sehr gutes Match und für den Australier dann doch ein kleiner Rückschlag auch wieder, denn auch der braucht mal wieder so ein bisschen ein Erfolgserlebnis. Aber so haben wir das gebührende Finale für dieses Elite-Einladungsturnier bekommen. Den amtierenden Weltmeister gegen den Rekordweltmeister und die Nummer 1 der Weltrangliste. Und man kann wirklich sagen, es war ein tolles Finale.
Warte, bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, können wir trotzdem sagen, dass das für Neil Robertson ein okayes Turnier war, weil er hat mit Ding Junhui hat er jemanden im Entscheidungsframe besiegt, er hat Fan Zhengyi besiegt. Ich weiß, dass die letzten Monate, / Jahre für Neil Robertson nicht so richtig befriedigend waren, aber so ein Turnier sollte ihm doch eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben.
Sollte es, möchte man meinen, ja. Vor allem, es war spielerisch durchaus ein Weg in die richtige Richtung. Gegen Ding Junhui richtig gutes Match gespielt, gegen Fan Zhengyi war es ohne Fehl und Tadel, kann man nicht anders sagen. Aber immer wieder baut Neil Robertson dann halt in den letzten, ja man kann eigentlich fast jetzt Jahre sagen oder Monate auf jeden Fall, so in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler ein. Und das ist der Grund, warum er jetzt dann doch auch für seine Verhältnisse relativ lange schon auf den Titel wartet. Er hat in diesem Jahr, und das wäre das erste Jahr tatsächlich in seiner Karriere, seit 2006, 2005, was auch immer, wäre das erste Jahr, in dem er keinen Titel holt. Ein bisschen Zeit hat er noch, aber es würde so ein bisschen passen zu dem Neil Robertson, den wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben. Vielleicht ist es zu ruhig geworden in seinem Privatleben. Vielleicht braucht er da auch so ein bisschen Chaos. Er hatte ja immer wieder andere Sachen, die Probleme mit seiner inzwischen Frau, dann seine Spielsucht, die er auch öffentlich gemacht hat und die Schusseligkeiten, die wir bei Neil Robertson ja inzwischen lieben gelernt haben. Es ist schwierig, aber er muss da spielerisch einfach wieder so diesen letzten Zugzwang diesen letzten Willen, der auch gerade Judd Trump so ein bisschen abgeht und fehlt, den muss er wiederholen und dann gewinnt er so eine Matches wie gegen Luca Brissell auch wieder. Und da wird er auch wieder Trophäen holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob er nochmal Weltmeister wird, ist eine andere Frage. Aber Neil Robertson in Bestform oder Neil Robertson, der Centuries am laufenden Band spielt, ist immer noch fantastisch anzuschauen.
Und damit kommen wir zum Finale. Und das, was du eben gerade gesagt hast, war ein würdiges Finale. Es war vor allen Dingen, auch das hast du gerade gesagt, das Finale des Weltmeisters, des amtierenden Weltmeisters gegen den Rekordweltmeister, aber auch zweier Spieler, die die Offensive so sehr lieben, die nicht darauf bedacht sind, den Gegner in Fehler zu treiben, sondern die erstmal darauf bedacht sind, die eigene Offensive anzutreiben und das eigene Spiel in irgendeiner Weise durchsetzen wollen. Und das ist in sehr, sehr großen Wellen immer abwechselnd einem von beiden gelungen, oder? Ich hatte das Gefühl, dass das immer so hin und her geschwankt ist und immer gab es so zwei, drei Frames für jeweils einen, die absolut Weltklasse waren. Also alleine die drei Frames, die Luca Brecel zwischen 1-3 und 4-3 gewonnen hat.
Absolut, das war mit die beste Phase des Matches vom Belgier. Fantastische Breaks, die er da gespielt hat, aber das zog sich durchs gesamte Match, wie du schon gesagt hast. Bei Ronnie O'Sullivan waren es häufiger dann doch so ein bisschen die Kampfframes und vor allem wieder die knappen Frames, die er geholt hat, die am Ende dann auch die Entscheidung brachten zu seinen Gunsten, weil er damit immer dran geblieben ist gegen einen Luca Brecel, der wieder furios aufgespielt hat, ohne Visier vor dem Kopf, einfach auf alles draufgegangen ist teilweise und das auch phänomenal gut gelocht hat, was der für Bälle teilweise wieder gespielt hat in diesem Finale. Das hat sogar Ronnie O'Sullivan das ein oder andere Mal Applaus abgerungen und das will dann schon was heißen, weil der ist jetzt nicht derjenige, der so häufig an den Tisch geht und dann mal auf die Bande klopft. Das ist schon wirklich eine starke Anerkennung dann auch von der Seite. Aber es hat auch wieder gezeigt, was die Probleme bei Luca Brecel dann auf lange Sicht sein könnten, nämlich zum einen die taktische Klasse. Es waren immer wieder dann doch deutliche Unterschiede zu sehen im Safety-Spiel zwischen beiden. Da ist Ronnie O'Sullivan vor allem in den knapperen Frames viel zu häufig als Sieger vom Tisch gegangen. Und so bringt es Luca Brecel dann halt auch nichts, wenn er drei Frames holt mit fantastischen Breaks, dann aber die nächsten drei Frames verliert, weil die Safeties zu ungenau sind, wie das ja dann auch passiert ist, nachdem er ja die 1-3-Rückstand in eine 4-3-Führung umgewandelt hat. Aus der Session ist er dann trotzdem mit einem 4-6 rausgegangen, weil die Frames 8 bis 10 dann eben nicht so liefen und Ronnie O'Sullivan dann mit der 78 dann auch auf einmal sein Breakbuilding entdeckt hat, was er dann am Abend ja, also am Abend in China, perfektioniert hat nochmal. Fantastische Serien dann auf beiden Seiten. Es ging hin und her zu Beginn der Session. Luca Brecel hat das immer wieder offen gehalten und dann kam eine sensationelle Phase von Ronnie O'Sullivan, der erst den 15. Frame noch holte und dann eine 143 und eine 120 hintereinander wegspielte, damit bis auf einen Frame an den Sieg heranrückte. Und ja, dann kam ein Frame, in dem ich dachte, das Ding ist eigentlich schon so gut wie durch. Aha. Und dann haut der Luca Brecel da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber
ich hab's gesehen, ja.
Ein Double auf die Schwarze rein. Mhm. Das musst du dich bei 7-10 auch erstmal trauen.
Bei 7-10 und Blackball Decision quasi. Ja. Ja,
also das ist alles oder nichts bei, wenn es da zu einer Respotted Black kommt. Weiß ich nicht, ob Luca Brecel da die besseren Karten hat. Aber das Ding hat er reingehauen und im nächsten Frame direkt aus seiner ersten Chance eine 83 gespielt. Dann aber leider im 20. Frame wieder das taktische Duell dann letztendlich verloren und mit 11-9 das Ding dann abgeben müssen. Aber es war ein unfassbar unterhaltsames Finale mit sehr vielen denkwürdigen Szenen. Mich erinnert zurück an eine Szene, in der Peggy Lee nach einem Hit and Hope aus einem Snooker, wo sich alles bewegt hat auf dem Tisch, zurückbauen durfte. 3 Minuten lang knapp hat die arme Dame das zurückbauen müssen auf dem Tisch, weil Ronnie O'Sullivan gesagt hat, naja, leg mal zurück. Also das waren wirklich wunderbare Szenen, klasse Breaks, klasse Einsteiger. Also da wurde alles geboten. Und am Ende haben wir dann halt wieder den gleichen Sieger wie die letzten 4 Jahre. Oder die letzten 4 Male.
Ja, ich möchte einmal noch gerade auf einen Break hinweisen von Ronnie O'Sullivan. Das 120er Break, glaube ich, das war wahnwitzig, was er da zwischendurch für Bälle gespielt hat. Das war ein ganz, ganz außergewöhnliches Break. Und die 143, natürlich die Total Clearance, ist fantastisch, aber diese 120 danach, ja, atemberaubendes Break. Und gerade dann, wie dann auch noch Luca Brissell wieder zurückgekommen ist. Und du hast es ja gesehen, als die beiden die Fäuste aneinander gehauen haben beim 11:9, sie geben sich nicht die Hand mit Ronnie O'Sullivan, da hat Ronnie O'Sullivan auch nochmal gelächelt und so ein bisschen durchgepustet, weil das wurde am Ende für ihn dann auch nochmal ungemütlich eng. Und es war trotzdem, wie du es gesagt hast, ein unglaublich unterhaltsames Finale und ich habe keine Sekunde in irgendeiner Weise bereut, das zu gucken. Ich habe, glaube ich, bis auf 2 oder 3 Frames habe ich alle gesehen.
Ja, dann hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn man das so getan hat. Also es ist ja, war ja nicht immer so zwischen den beiden, muss man ganz klar sagen. Gerade die ersten Matches zwischen O'Sullivan und Brissell waren nicht gut, vor allem von Brissell nicht. Aber spätestens seit der Weltmeisterschaft dieses Jahr, seit dem Viertelfinale. Und ich glaube, das war auch noch so ein bisschen Motivation bei Ronnie O'Sullivan, dass er das ja doch ungewohnt verloren hatte. Das Viertelfinale lag ja schon klar vorne. Luca Brissell hat da mit einem sensationellen Comeback eben noch die Butter vom Brot genommen. Und ich glaube, das war noch ein Stück extra Motivation heute für Ronnie O'Sullivan, falls er die dann braucht, um 210.000 Pfund an Schulgeld mal eben ranzusammeln. Und 11:9 scheint ja sein Lieblingsergebnis zu sein, wenn man sich das jetzt anguckt, seitdem des Shanghai Masters Einladungsturniers. Barry Hawkins, Sean Murphy, Luca Brissell, allesamt mit 11:9 geschlagen. Davor 2017 Judd Trump im Finale besiegt. Und kleine Quizaufgabe für dich. Wer war denn der letzte Spieler, der Ronnie O'Sullivan schlagen konnte in Shanghai?
Keine Ahnung, Judd Trump?
Michael Holt.
Michael Holt, nicht schlecht.
Heute inzwischen Amateur, hat heute gerade Q-Tour-Turnier gewonnen.
Das wäre der 113. Name gewesen, den ich geraten hätte.
Ja, gefühlt, ne? Aber es ist tatsächlich Michael Holt 2016 war der letzte Mann, der das geschafft hat. Seitdem Ronnie O'Sullivan unschlagbar dort, 18 Matches in Folge jetzt gewonnen. Klar, ist nur noch ein Einladungsturnier, aber da sieht man eben, welche Kraft Ronnie O'Sullivan einfach aus diesen Matches auch ziehen kann. Der ist einfach nicht derjenige, der unbedingt in die Qualifikation möchte. Nein, der ist der, der auf großer Bühne in Hongkong, in Shanghai, beim Champion of Champions die großen Namen schlagen will. Und dass er das noch drauf hat und dass er das noch kann, hat er diese Woche dann einmal mehr unter Beweis gestellt.
Einmal gerade die Referenz zum Tennis, die ich ja ganz gerne immer wieder ziehe. Novak Djokovic hat gerade wieder Turniere in China abgesagt und konzentriert sich nur noch komplett auf die Highlight-Turniere. Und niemand nimmt es ihm übel. Und dass Ronnie O'Sullivan jetzt sagt, Leute, mit meiner Vita, ich habe nicht so richtig Bock auf Qualifikation. Ich kann es schon nachvollziehen nach dieser Zeit. Aber was er dann ja auch immer wieder gesagt hat in den letzten Jahren und wo man ihm quasi wirklich nicht vorwerfen kann, dass das in irgendeiner Weise hingesagt ist. Er hat immer gesagt, ich mag es total, für meine Fans in China zu spielen. Und wir haben heute ein sehr fachkundiges Publikum wieder dort erlebt. Das ist ein sehr, 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 sehr kenntnisreiches Publikum, die nicht an den falschen Stellen klatschen, die sehr begeistert sind, was diesen Sport anging. Und für die bringt er die besten Leistungen. Und das ist, da muss ich dann auch den Hut vorziehen.
Ja, das liegt auch so ein bisschen an Shanghai selbst. Also das Turnier dort hatte nie das Problem, was viele andere Turniere in China hatten, dass so viele leere Ränge da waren, dass nur irgendwelche, Entschuldigung, Bonzen da in den Kojen lagen und sich gefragt haben, was für eine Sportart sie da eigentlich gerade gucken. Das ist in Shanghai einfach ein Stück weit besser. Da ist immer tolle Atmosphäre gewesen und das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man es jetzt halt so zum Einladungsturnier hat, ich will nicht sagen verkommen lassen, weil es ist ein tolles Einladungsturnier. Es war ein tolles Turnier, auch diese Woche wieder, aber es ist eben viel Preisgeld, da kommt die Diskussion dann natürlich wieder für die großen Namen, für die Topspieler, für die Elite. Und das ist, da ist mehr drin, da ist einfach mehr machbar mit diesem Turnier. Aber es ist die Rückkehr nach Festlandchina jetzt gewesen. Es ist der Startschuss zu vielen weiteren Turnieren. Wir werden andere Turniere in China haben, diese Saison, International Championship, Wuhan Open etc. Es ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität für Snooker und ja, das dann mit so einem Finale abzufeiern, das ist eine gute Sache und ich glaube, Luca Brissell wird auch mit der Finalniederlage leben können, so wie das gelaufen ist. Und Ronnie O'Sullivan hat wieder mal gezeigt, dass er in Shanghai nicht zu schlagen ist und jetzt muss er es dann irgendwie im Alltag dann auch mal wieder zeigen, denn wir müssen auf die Weltrangliste gucken bei Ronnie O'Sullivan. Wenn da der WM-Titel am Ende der Saison weggeht, dann muss er sich warm anziehen in der Weltrangliste. Aber das ist ein Thema dann für die nächsten Wochen. Da steht er nämlich aktuell nicht mal in den Top 16.
Morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es wahrscheinlich hört, geht dann die Quali für die International Championship los mit durchaus sehr, sehr vielen interessanten Matches und das könnt ihr dann auch wieder auf Discovery Plus sehen. Hier übernimmt dann beim nächsten Mal dann auch wieder Kati. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Total Clearance. Vielen Dank fürs Zuhören.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.